Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay. Und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.
Hallihallo, wir sind's, die beiden langen Stangen von Santa Monica. Hallo, willkommen im Podcast.
Grüß dich.
Ja, ich grüße dich auch. Ziemlich dürr wie die Bohnenstangen, ja. Andreas Slater und Kai Donner.
Wie groß bist denn du eigentlich, Andreas? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
1,81.
1,81.
Ja, und du? Du bist ein bisschen größer als ich.
Tatsächlich ein bisschen größer. Ich bin 1,86. Interessant.
Ah, okay.
Hätten wir das auch geklärt.
Jetzt müssen wir uns nur noch zusammenbringen.
Ja, gut. Richtig, dass man uns nicht erkennt, also dass man nur einen von uns sieht. Sehr schön. Mehr dazu später. Bevor wir anfangen, lieber Andreas, wollte ich mal ein bisschen Hörerfeedback mit dir teilen. Das fand ich nämlich wirklich sehr interessant. Und zwar hat uns Linus aus Leverkusen geschrieben. Der hatte sich schon mal bei uns gemeldet vor einer Weile. Ich kann mich an seinen Namen erinnern. Und dass er 14 war damals. Jetzt ist er 15, wie er schreibt in Klammern. Und der hat eine sehr interessante Theorie zu Bobs Familie mitgebracht. Und die lese ich dir mal vor. Linus schreibt, es gibt ja des Öfteren die Behauptung, Robert Arthur habe sich immer mit Bob identifiziert. Dieser Meinung bin ich nicht. Denn wenn man sich die Namen der Kinder Arthurs anschaut, bemerkt man, dass sein Sohn mit vollem Namen Robert Andrew Arthur heißt. Bob heißt bekanntermaßen mit vollem Namen Robert Andrews. Merkt ihr, was ich meine? Fragt Linus. Robert Arthur hat in Bob also immer seinen Sohn gesehen und sich selbst demnach als Bobs Vater Bill Andrews. Diese These meinerseits wird noch darin unterstützt, dass Bobs Vater den 3 Fragezeichen in manchen Büchern der Klassiker den entscheidenden Schritt zur Lösung des Rätsels liefert. Siehe Der Fluch des Rubins und Der Superpapagei zum Beispiel. So baut der Autor sich geschickt in die Geschichte ein und hilft quasi als Mentor beim Rätselknacken. Außerdem sagt, ich glaube, es war Justus in die 3 Fragezeichen und das Gespensterschloss zu Alfred Hitchcock, dass Bill Andrews ihre Fälle als Bücher herausgeben werde. Also im Prinzip genau das, was Robert Arthur gemacht hat. So, und jetzt kommt die Pointe. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass meine Theorie stimmt, kommen wir auf einen interessanten Punkt. Bis jetzt hatte Bobs Mutter nämlich noch keinen Vornamen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Familie Andrews die Familie Arthur verkörpert, kommt man zu dem Schluss, dass Bobs Mutter ebenso wie Bob den Namen des realen Vorbildes trägt, nämlich Joan. Der Name von Bobs Mutter lautet also mit ziemlicher Sicherheit Joan Andrews. Das ist natürlich eine steile These,
Linus.
Aber toll, oder?
Aber toll recherchiert, wunderbar. Ja. Und was mich ganz besonders freut, dass wir wirklich so junge Bobcast-Fans haben. 14, 15, das finde ich ja schon wirklich irre. Also interessant habe ich jetzt im Hinterkopf und werde es auch in meiner Interpretation irgendwie einfließen lassen.
Wunderbar,
wenn ich es schaffe. Genau. Aber es ist toll. Das
fand ich auch sehr, sehr schön. So, und jetzt steigen wir in die heutige Folge ein, die hoffentlich super wird. Und ich lese mal den
Klappentext. Na, ich weiß nicht.
Oh, okay, das wird spannend. Aber erstmal Klappentext.
Ja, du darfst.
Justus, Bob und Peter retten einen Wal, der bei Ebbe ins allzu flache Wasser geraten ist. Damit beginnt eine Reihe von gefährlichen Abenteuern. Der Wal wird dressiert und soll für Bergungsarbeiten eingesetzt werden. Doch damit ist irgendjemand gar nicht einverstanden. Was liegt da Geheimnisvolles auf dem Meeresgrund? Justus muss sich gewaltig anstrengen, um schließlich das Geheimnis lüften zu können. Finde ich schön, dass in dem Klappentext Bob und Peter nicht mal auftauchen. Das ist wirklich
super knapp.
Justus macht das schon. Genau. Ja, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich den Höhlenmensch und den Superwal immer so als Doppelpack gehört habe und die irgendwie beide sehr angenehm finde. Und so geht's mir eben auch hier. Ich mag die Folge wirklich sehr gerne. Die funktioniert für mich. Die ist ziemlich rund mit vielleicht ein paar Ausnahmen. Natürlich halt eine Kindheitsfolge, deswegen docke ich da dann auch emotional ein bisschen anders an. Ich fand nur diesen Titel immer ein bisschen schräg und generell auch dieses super Präfix.
Absolut. Ne?
Also super Papagei, super Wal. Als Hesse denke ich da natürlich an das erste Bühnenprogramm von Badesalz, das Super Dong Dong Ende der 80er Jahre. Also irgendwie ist
das denn?
Ja, das ist, da gehen wir jetzt nicht hin thematisch, aber das ist irgendwie für mich ein bisschen so eine schräge, eher hat was Ironisches, ja. Super, der Superwal. Und da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden.
Ja, ich finde ja den Titel Super Papagei, ja, also den finde ich finde, der Super Papagei funktioniert auch, weil der Papagei wirklich super ist, aber hier, was ist an dem Superwal wirklich so super? Und das finde ich ist so ein bisschen der Downer innerhalb der Geschichte.
Okay,
und dann ganz ehrlich, drei Fragezeichen treffen auf Free Willy. Und wirklich Free Willy, diesen Film habe ich wirklich gehasst. Also wirklich unerträglich. Ich bin ja eben auch zwei Tage älter als du. Ich war eher so die Fraktion Orca der Killerwal mit Richard Harris. Das fand ich spannend. Dann irgendwie so wirklich, dann geht's auch richtig zur Sache. Aber jetzt hier.
Es halt war in der Popkultur natürlich groß damals, ne, mit Free Willy. Da waren die Fragezeichen natürlich ihre Zeit ein
bisschen voraus. Ja, da war ich ja dann schon gar nicht mehr dabei.
Da warst du schon raus. Ja, trotzdem. Also ich finde diese.
Ja, der ist im Hörspiel ein bisschen müde, der Wal.
Müssen wir nachher nochmal drüber reden, wenn er kommt. Ich bin ein bisschen ein Fan von Flucky. Aber natürlich nicht unbedingt, weil er so super ist. Es ist mehr die Gesamtatmosphäre. Ich mag einfach, dass man mit den Fragezeichen so am Meer da abhängt. Und es gibt diese Stelle, wenn Mr. Slater dann gegen Ende leinenlos ruft.
Ja, die Stimmung ist schön.
Und die Fragezeichen mit Constance aufs Meer hinausfahren, um eben Flucky zu begleiten, der nach dem Wrack tauchen soll. Da kriege ich immer so ein kleines Kindheitsglücksgefühl, so jetzt geht es Abenteuer los.
Ja, die Atmosphäre ist gut. Ja, ja, ne? Die Atmosphäre irgendwie funktioniert und die Stimmung ist gut, aber der Main Character funktioniert für mich im Hörspiel nicht so richtig. Aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen, oder ich weiß auch, woran es liegt. Es liegt an den Kürzungen. Aber darüber werden wir dann sprechen können.
Okay.
Erstmal ein paar Facts.
Ja, sehr gerne.
Oder?
Ja, unbedingt.
Also heißt im Original eben auch nicht so langweilig Superwal, sondern The Three Investigators and the Mystery of the Kidnapped Whale.
Okay. Mhm.
Das Hörspiel ist erschienen am 29.05.1985 und das Buch ist erschienen auch 85 und im Original auf Englisch 1983 und geschrieben jetzt mal von einem ganz neuen Autoren, den wir bis dato noch nicht hatten, und zwar von Mark Brandel, Der hieß eigentlich Marcus Beresford, was ich recherchieren konnte. Der ist am 28. März 1919 in London geboren und am 16. November 1994 in Santa Monica in Kalifornien verstorben. Und das war ein britischer Autor und Fernsehproduzent, der hat TV-Scripts zum Beispiel für Paul Temple geschrieben und für The Alfred Hitchcock Hour. Und was ich ganz interessant fand, der war eine Zeit lang mit Patricia Highsmith liiert, Ende der 40er Jahre. Also der Autorin von Der talentierte Mr. Ripley und zum Beispiel auch Der Fremde im Zug, was dann von Hitchcock verfilmt wurde. Ja, der hat für die drei Fragezeichen noch die Perlenvögel geschrieben, Gestohlener Preis und Riskanter Ritt. Aber dann war das Gastspiel auch schon wieder vorbei, war dann also nur ein kurzer Ausflug nach Rocky Beach für ihn.
Was ich ganz interessant fand, ich habe mich nochmal mit Christian Rodenwald ausgetauscht, liebe Grüße, unserem Gast aus dem Narbengesicht, und der hat mich darauf hingewiesen, dass es ein interessantes Interview gibt bei Rocky Beach, kann man nachlesen, mit William Arden, der nicht unbedingt ein Fan war von Brandl und dieser Folge. Da wird er nämlich gefragt, warum hat Random House Mark Brandl engagiert, und Arden oder beziehungsweise Dennis Linz, wie er ja eigentlich heißt, Arden war ja ein Pseudonym, antwortet und sagt, ich denke mal, man wollte einen weiteren Autor dabei haben, um in solchen Fällen flexibler zu sein. Brandls Buch über den gestrandeten Wal fand ich aber extrem dünn, vor allem, weil so etwas in Kalifornien ganz einfach nicht passieren kann. Man kümmert sich hier sehr um Wale und Seehunde. Naja, und das klingt für mich so ein bisschen bitter.
So ein bisschen, das finde ich ja wirklich interessant. Ja, ja. Aber aber ganz ehrlich, ich habe auch so den ähnlichen Eindruck, weil ich finde die Geschichte ganz süß, aber mehr auch nicht. Ich finde das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen mit dieser ganzen Wahlgeschichte. Und auch wirklich, was er sagt, auch wie sie diesen Wal dann retten, das ist ja auch so ein bisschen absurd. Das wird im Buch zwar lange beschrieben, aber es ist ja auch wirklich relativ ungewöhnlich und gar nicht möglich. Wie groß ist dieser Wal? Dann buddeln sie da dieses Loch mit dieser Plane und dann holen sie noch eine Pumpe. Es ist so ein bisschen ausgedacht, klingt es für mich. So ein bisschen zusammengebastelt, um eine Story voranzutreiben.
Interessant. Bei mir kommen wahrscheinlich da wirklich echt die Kinderohren so in den Weg, weil ich irgendwie einfach da emotional andocke und schon auch in dieser Eröffnungssequenz dabei bin und mich freue, dass die Fragezeichen diesen Wal retten und dem helfen wollen. Bevor wir da reinhören, vielleicht aber nochmal einen Blick aufs Cover, da sind wir natürlich auch...
Das hätte ein weißer Hai sein können, dann hätte ich das ja gut gefunden, aber dieser Wal...
Ja, gut.
Und dann auch noch das Cover. Ja. Ich meine, ich will jetzt hier nicht alles schlecht machen, aber auch nicht unbedingt mein Lieblingscover. Mm. Wirklich auch wieder zu naiv und ähnlich gefällig wie jetzt beim Höhlenmenschen auch. Obwohl der Höhlenmensch, den finde ich ja wirklich gut.
Ja, also ein bisschen niedlich. Das, da gebe ich dir recht. Man kriegt hier auch wieder so Kinderbuch-Vibes. Ja. Aber immerhin, es geht mal um den Wal. Es ist nicht wie beim Riff der Haie, wo man irgendwie vom Cover in eine ganz andere Richtung gestoßen wird. Also natürlich, klar, ist jetzt auch nicht so zentral, aber er taucht eben aktiv handelnd auf. Deswegen macht es Sinn, ihn auch auf dem Cover zu haben. Wollen wir mal einsteigen und erstmal uns, wie ich ja finde, diesen schönen Opener anhören, als die drei Fragezeichen den gestrandeten Wal finden und retten wollen.
Ja, du hast recht. Er ist ungefähr 2,5 Meter lang. Er hat sich von der Herde entfernt und findet nun aus dem flachen Wasser nicht zurück ins Meer. Ja.
Da, jetzt hat ihn eine Welle an den Strand geworfen. Der muss ins Wasser zurück, sonst erstickt er und die Haut trocknet aus.
Los, fasst mit an.
Ja, los. Ist der
schaffen wir nicht.
Das ist viel zu schwer. Das schaffen wir nie. Und es ist Ebbe. Das Wasser läuft immer mehr ab.
Ja, und es dauert noch 6 Stunden, bis das Wasser so hoch ist, dass es den Wal wieder mitnimmt.
Was tun wir denn jetzt?
Keine Ahnung.
Wir können ihn doch nicht sterben lassen.
Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss ihm der Berg zum Propheten gehen.
Bitte jetzt keine Orakelsprüche, Justus. Was soll denn das heißen?
Der Berg in diesem Fall ist der Ozean. Hör zu, wenn wir einen Spaten hätten und, wartet mal, eine Plane und die alte Handpumpe, die Onkel Titus für den Schrottplatz gekauft hat und einen langen Schlauch.
Dann könnten wir eine Grube graben. Ja.
Ich weiß nicht genau, was da verwendet wurde, aber für mich klingt auch der Wal tatsächlich ganz gut. Ob das tatsächlich ein echtes so ein Walblasen war oder ob Frau Körting da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Cremetube
hat. Das weiß ich ganz genau. Frau Körting hat selber eine Meersalz-Nasenspülung an sich vollzogen und das ist dann dabei rausgekommen.
Okay, gut. Wunderbar, dann möchte ich danach aber nicht das Studium
jetzt mal mit den Facts zu kommen.
Das würden wir nur ohne dich und deine Insider-Infos machen, lieber Andreas.
Ja, siehst du das? Okay. Und das ist die Wahrheit.
Und wieder eine schöne Hörspielnostalgie ruiniert für immer. Vielen Dank. Kommen wir von gleich weiter.
Nein, ich will die Folge ja nicht komplett schlecht machen. Nein.
Na gut, kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Frau Körting mag ja die echten haptischen Foleys. Kann ja gut sein. Okay, gut. Also wir fahren schnell weg vom Strand.
Sich da immer große Mühe gegeben.
Ins Institut, ins Verwaltungsgebäude und treffen da auf Constant Carmel.
Eine überaus sportliche Erscheinung. Mit tief gebräuntem Körper, kurzen Haaren, breiten Schultern und zweiteiligen Bikini, wie es im Buch steht.
Okay.
Das ist Heidi Schaffrath.
Okay.
Und Heidi Schaffrath kennen wir ja als Kellnerin aus der gefährlichen Erbschaft oder als Mrs. Dalton beim Tanzenden Teufel. Richtig. Wir haben bisher immer nur erwähnt, dass sie die Stimme von Frau Sommer aus der Jakobs-Kaffee-Werbung ist. Deswegen können wir jetzt ein bisschen mehr über sie erzählen. Hat als Schauspielerin gearbeitet, zum Beispiel bei der Verfilmung von Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll. Mhm. Damals mit Romy Schneider, Brad Dourif aus, das war sogar Grima Schlangenzunge und Chucky die Mörderpuppe. Und Vadim Glowner war dabei und Richard Münch, da war sie die Schwester Prudentia. Und dann hat sie mitgespielt bei Percy Stewart, fand ich ja auch immer ganz toll, mit Klaus Wilke zusammen, den wir ja auch schon bei den drei Fragezeichen irgendwann verbraten haben. Der bei den drei Fragezeichen gesprochen hat, verbraten haben wir ja nicht, in der Folge Exportgeschäfte. Und dann war sie 1970 in der Portland Ring von Helmut Ashley mit Heinz Bennett und Arnold Marquis. Mhm. Arnold Marquis, auch so eine Stimme, die hatten wir leider nie
oder?
Bei den drei Fragezeichen. Das wäre ja auch toll gewesen.
Der auch
eine super toll. Stimme, die Stimme von John Wayne und Robert Mitchum. Wurde leider irgendwie nie angefragt oder wurde angefragt, hatte aber niemals Zeit. So, zurück zu Heidi. 1975 dann auch noch Der letzte Schrei, da hat sie mitgespielt von Robert van Ackeren mit Udo Kier und Delphine Seyrig. Das war ja auch so eine Wim Wenders Schauspielerin. Und dann hat sie natürlich auch regelmäßig synchronisiert. Sie war die Mutter der Ingalls in Unsere kleine Farm, dieser Fernsehserie 1974 bis 83. Und dann war sie mal Rita Moreno in den Golden Girls und Isabelle Huppert in Der Richter und sein Mörder und in Brust oder Keule, dieser Film mit Louis de Funès 1976. Da hat sie auch mitgesprochen. Und was ich noch gefunden habe, Mean Streets, Hexenkessel, der dritte Spielfilm von ihm, da ist sie Theresa. Es war so eine Hamburger Synchronproduktion und da ist es ja ganz irre, das habe ich zufällig entdeckt, da wird Robert De Niro nicht von Ecki Dux gesprochen und auch nicht von Christian Brückner, sondern von einem anderen Schauspieler, den man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, darauf Rolf Zacher.
Was?
Ist okay. Da Robert De Niro.
Naja gut, ja. Vielleicht doch.
Und Harvey Keitel wird von Skinny Norris, Andreas von der Meden.
Das waren dann die Hamburger da, die da ran mussten.
Ja,
ne? Ja, okay.
Lustig. Irre Kombi.
Ja, interessant. Heidi Schaffrath ist wirklich für mich so eine 80er-Stimme und das liegt, glaube ich, auch an der vielen Werbung, die sie gemacht hat. Ich habe ja manchmal solche irgendwie an einsamen Samstagabends verirre ich mich bei YouTube in alten 80er-Jahre-Werbeblöcken und klicke mich da durch. Und da stolper ich auch
darüber gefühlt, haben wir auch schon mal
gesprochen. Permanent über Heidi Schaffrath, glaube ich zumindest. Aber es ist irgendwie so ein Sound, auch jetzt hier bei Constance, musste ich da sofort wieder dran denken, dass das so auch einen so begleitet hat.
Das stimmt,
hat
sie hat sehr viel Werbung gemacht.
Das stimmt, ja.
Ja. So, man hört ja in diesen Clips auch ganz oft zum Beispiel Gottfried Kramer, Lutz McKenzie, haben wir ja auch alles schon mal gesprochen. Ja, das ist toll, diese Reels bei YouTube.
Das macht total Spaß, das stimmt. Auf jeden Fall sind die drei Fragezeichen ja schon ein bisschen beeindruckt von Konstanz, aber Justus ist der Meinung, dass hier eventuell irgendwas nicht stimmt. Sie wusste vielleicht vorher schon Bescheid. Und dann gibt es einen ganz tollen Satz von Peter, der daran andockt, den ich als Kind immer sehr gefeiert habe, nämlich diesen.
Naja, es ist bei Constance Carmel wohl so wie bei den meisten Erwachsenen. Wenn man sie fragt, erwartet man schon gar nicht, dass sie einem die Wahrheit sagen.
Ja, also Peter als Kind schon, Erwachsenen kann man generell nicht trauen. Das fand ich immer irgendwie sehr schön, dass es da überhaupt gar keinen Spielraum gab für Peter irgendwie. Alle
ja, da steckt ja auch eine Wahrheit drin.
Das kann sein, das stimmt. Und dann klingelt das Telefon.
In der Zentrale. Dann bekommen sie den Anruf von Donner, Jürgen Thurmann, mit einer wirklich seltsamen Stimme.
Justus, Jonas. Ja, ich habe erfahren, dass Sie heute früh bei Ocean World waren und sich nach einem vermissten Wal erkundigt haben.
Ja, das stimmt. Was kann ich für Sie tun?
Sie sind so eine Art Detektiv, nicht wahr?
Detektiv? Ja, das sind wir alle drei. Meine Freunde und ich, wir sind die drei.
Wenn Sie Detektive sind, dann sind Sie sicher daran interessiert, einen Fall zu übernehmen. Ich bin bereit, Ihnen $100 zu zahlen, wenn Sie den Wal finden und ins Meer zurückbringen.
Was denn, $100 für den Wal?
Wollen Sie den Fall übernehmen?
Ja, sehr gern. Wenn Sie mir nur Namen und Telefonnummer...
So gut. Machen Sie sich bitte unverzüglich an die Arbeit. Ich rufe übermorgen wieder an.
Aber... aufgelegt.
Ja, das ist... ein bisschen komisch, ne? Was macht der Jürgen Thurmann? Also ich meine, er kann ja alles machen. Er
spricht so ein bisschen
ab.
Wie Boris Becker.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist seltsam. Da steht ja wirklich hier auch auf dem Deckblatt, Donner spricht sonst rollendes R, hier aber nur angedeutet. Ja. Und im Buch wird dann nochmal klar, da steht dann wirklich auch, der Mann hatte eine eigenartige Sprechweise, er rollte die Worte gleichsam im Mund umher und zog den langen Vokal noch mehr in die Länge. Ah. Er könnte aus Mississippi sein, dachte Bob, oder vielleicht aus Alabama. Der Mann sprach genau wie die Darsteller im Fernsehen, wenn sie Südstaatler spielen. Gibt also vor, aus dem Süden zu sein, auch in diesem Telefonat.
Ja, spannend, interessant. Okay, dann ist das sozusagen die Umsetzung davon. Ist ja immer ein bisschen schwierig, diese englischen Akzente, Soziolekte und sowas dann ins Deutsche zu übertragen. Wir haben ja schon über britisch-englisch geredet, nur dass man das dann von der Haltung her so ein bisschen so macht. Aber wenn es so an so Südstaaten-Sachen geht, wird es natürlich tricky, ja.
Gerade das Südstaaten-Akzent nachzumachen, ist wirklich total kompliziert. Also es kommt ja auch immer drauf an, ist das jetzt so ein Hilly-Billy oder ist das eher dann doch wirklich etwas elaborierter in der Sprache, aber dann dem Ganzen noch so einen Südstaaten-Akzent zu verpassen, ist wirklich total kompliziert und schwer. Und eigentlich ist es auch gar nicht notwendig. Zumal dann nämlich noch eine andere Figur ähnlich spricht, nämlich Slater, der soll ja auch aus den Südstaaten kommen. Und da wird dann auch gesagt, Slater spricht mit schleppender Stimme. Und das hat Anna aber komplett ignoriert und hat dann einfach seinen Stiefel durchgezogen.
Ja, okay.
Hätte man vielleicht hier auch so machen können, vielleicht so Cowboy-mäßig hätte man währenddessen Kaugummi kauen können, dann hätte das vielleicht noch so ein bisschen so einen Touch bekommen in die richtige Richtung, aber es ist in dem Fall eigentlich überflüssig gewesen.
Ja, und so oder so ist es halt irgendwie eine schräge Farbe, die Donner da bekommt und das funktioniert natürlich, weil Thurmann das macht und dieser beauftragt die drei Fragezeichen, also diesen Wal zu finden, er zahlt $100. Und dann müssen die drei Fragezeichen irgendwo ansetzen. Die Verbindung ist eben Constance. Und jetzt habe ich hier eine kleine Szene entdeckt, wo ich der Meinung bin, den Ursprung eines so interessanten kleinen Phänomens entdeckt zu haben, nämlich eine Betonungssache von Olli. Und da hören wir jetzt erstmal rein.
Ja, natürlich nicht. Die Frage ist nur, wo wir ansetzen sollen. Constance Carmel. Sie ist bis jetzt das einzige Verbindungsglied für uns in dieser Sache. Bob, sieh mal nach, ob sie Telefon hat.
So, und diese kleine Pause nach Bob. Bob, sieh mal nach, ob sie das Telefon hat. Meiner Meinung nach, ich nenne das immer den Bob-Drop, ist das, was Justus, also was Olli oft macht, wenn Justus Bob so einen Auftrag gibt. Bob, Pause. Das stimmt. Hol mal bitte dies das und das. Und das ist ja bei den Live-Shows mittlerweile sehr exzessiv. Aber ist dir das auch aufgefallen? Macht dir das mit Absicht mittlerweile? Weil ich bilde mir ein, dass du manchmal das auch dann reinreagierst.
Das ist interessant. Mhm. Das hat sich etabliert bei Master of Chess.
Ah,
da ist es, glaube ich, irgendwie, Justus sagt zu Bob, irgendwie reich mir doch das mal. Und dann sagt er Bob. Und dann sage ich irgendwie liebend gern. Das ist nämlich, glaube ich, dieses Zitat aus Master of Chess.
Okay.
Und jetzt ist es immer so, wenn er sagt Bob, ja, dann komme ich dann sofort mit so einem kleinen Ja.
Du reagierst.
Und das sind immer die Pausen, die dann gefüllt werden. Und mittlerweile machen wir das permanent so.
Also,
wenn es humorig ist, wenn es natürlich in Action ist, dann passt es nicht. Aber du hast vollkommen recht. Mhm. Das ist dieser Bob-Drop. Moment, den wir ja auch beim Taipan hatten wir das auch und in den Live-Shows spielen wir das immer ziemlich aus. Ja, stimmt.
Richtig.
Ach, entschuldigen Sie bitte.
Ja, was gibt es denn?
Ja, wir haben gerade gesehen, dass Miss Carmel weggefahren ist.
Naja, und?
Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Wissen Sie zufällig, wohin Miss Carmel gefahren ist? Sie muss diese Nachricht unbedingt heute noch haben. Es ist sehr wichtig.
Wohin sie gefahren ist? Das weiß ich auch nicht. Hey, Joe, weißt du, wohin Constance gefahren ist?
Constance? Die hat sich gerade Tintenfische geben lassen. Sagte sie nicht was von einem Slater?
Ja, Slater, richtig. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, Slater in Santa Monica. Sie sagte, dass sie nach Santa Monica wollte.
Ja, das ist eigentlich ganz wunderbar, weil Olli da so komisch lacht in dieser Sequenz. Sie erhalten jetzt bei Ocean Vault Informationen von einem Arbeiter und einem Joe und das sind Christian Rohde und Peter Lakenmacher. Das ist übrigens Dorian Hunter aus dem Dämonenkiller mit 2,5 Sätzen. Ich habe erst gedacht, das wäre Stefan Grossler. Aber da wird klar, dass wir das wirklich geixt haben. Also Arbeiter und Joe wurden nachträglich aufgenommen und Olli sagt dann eigentlich wirklich nur, steigt dann ein und fing dann an zu lachen, weil er eigentlich auch in dem Augenblick gar keinen Anspielpartner hatte.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich war das eine Probe. Ja. Das hat man dann 2 oder 3 Mal gemacht und dann hat man sich im Schnitt dann dafür entschieden, die Probe zu benutzen, wo Olli so lacht, weil eigentlich ist es ja total unmotiviert, warum Olli da lacht. Genau. Aber das ist schön. Wird ja dann auch lebendig in dem Augenblick.
Das ist eine schöne kleine Stelle. Und wir bleiben nochmal bei Olli. Der kriegt's heute ein bisschen ab. Es gibt nämlich noch eine kleine Stelle, wo sie dann nach Santa Monica fahren und da mit dem Fahrrad rumfahren, was natürlich Justus überhaupt nicht passt. Und im Skript auf Seite 7, du kannst es ja auch sehen, gibt es dann die Anweisung, atmet in dem Take endlich, Kollege.
Ah, ja, ja.
Und da müssen wir aber jetzt mal reinhören, wie Olli das macht.
Hey, da ist der Wagen ja. Kommt, wir stellen die Räder hier bei den Büschen ab.
Endlich, Kollegen. Ich muss sagen, mir reicht's.
So, ich finde nicht unbedingt, dass das nach Radfahren klingt, sondern eher, als würde er an sich herumspielen. Auf jeden Fall interessant gelöst.
Nein, das... Also jetzt wird's aber wirklich komisch. Nein, der Erzähler sagt ja auch eine schier endlose Strecke für jemanden wie Justus, der körperliche Anstrengungen hasste.
Ja,
und das ist ja auch so, du spielst dann ja das Fahrradfahren mit und dann hat Olli das eben mittlerweile auch etabliert, dass Justus dann eben auch irgendwie gar nicht mehr kann. Und ich glaube, dass man die Atmer dann zusätzlich dann auch noch reingeschnitten hat, beziehungsweise dann nochmal verlängert hat.
Ja, okay.
Spielen.
Also auf dem Papier verstehe ich das alles, aber ich finde nicht, dass ich das danach anhöre. In meinem Kopfkino passieren da andere Sachen. Aber okay, komm, wir gehen weiter zu Constance, die flocki den Ball. Jetzt klingt alles irgendwie nicht mehr als das, was es wirklich bedeutet. Ne, egal, aber wir schütteln das wieder ab. Oh nein, nicht schütteln.
Jetzt ist aber Schluss. Also wirklich.
Schluss, ich höre jetzt auf. Also dann mach du mal weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir in den Pool?
Ja, wir kommen jetzt erstmal, jetzt kann ich ja gar nicht mehr. Wir kommen jetzt erstmal genau zu Constance.
Ja.
Die dressiert den Wal in Slaters Gartenpool. Und da hören wir jetzt zum ersten Mal den Namen von dem Wal. Und Flucky klingt ja leider total falsch, weil das kommt ja von Fluke, also von der Schwanzflosse des Wals.
Richtig.
Und im Original heißt der Wal auch Flug. Ja?
Mhm.
Es steht auch hier auf dem Deckblatt, das hat mich Frau Körting auch vermerkt, wir sollten wirklich sagen Fluki. Und das steht hier phonetisch oben in der Mitte des Manuskripts.
Ja.
Aber keiner konnte das richtig aussprechen. Der eine hat dann Flocky gesagt und Flanky und es wurde also wirklich irgendwas draus und dann hat sie dann einfach gesagt, okay, es wird nicht besser, wir sagen jetzt einfach Flucky. Hm. Nachher gibt's ja sogar noch den Erzähler. Passetti hat einen riesenlangen Erzählerpart und da merkst du dann auch, dass dieses Wort Flucky dann nochmal rausgeschnitten wurde, weil er es wieder falsch gesagt hat. Okay. Und dann hat man es aus einem Erzählerpart genommen, den er vorher eingesprochen hatte, wo er es richtig gesagt hat. Also wir hatten mit dem Namen wirklich große Schwierigkeiten.
Ja, okay. Es ist auch, beißt sich auch wirklich beim Anhören, okay, aber wenn ich da mit dem, im Skript mitlese und dieses Flucky sehe, dann kriegt man das irgendwie nicht zusammen. Naja gut, aber er wird für immer Flucky bleiben für uns. So, und dann taucht der Mann mit seiner spiegelblanken Glatze auf, was Bob wirklich negativ auslegt. Es ist ja wirklich ein Glatzenshaming von Bob hier an dieser Stelle. Eine Unverschämtheit.
Ja, nicht schön von Bob, nein, muss man sagen.
Aber hier ist Mr. Slater.
Na, wie kommen Sie voran? Wann sind Sie soweit, dass wir anfangen können?
Hören Sie zu, Mr. Slater. Ich habe versprochen, Ihnen zu helfen, weil es um meinen Vater geht.
Ja, sicher, Constance. Um Diego geht es mir ja auch und natürlich...
Dann ist es ja gut. Drängen Sie mich nicht. Das hier mache ich auf meine Art. Und die Zeit bestimme ich. Sobald Sie dazwischen funken, geht Flucky ins Meer zurück. Und dann können Sie sich selbst einen Wal suchen und trainieren. Ist das klar, Mr. Slater?
Ah, ja, ist klar. Ist schon gut, Constance. Ich dachte nur, es geht schneller, wenn es sich bei Flucky um den Wal handelt, der vor einem Monat aus dem Marineland von Pacific Rowan kommen ist und der dort schon seit Monaten dressiert wurde.
Es geht nicht schneller, obwohl Flucky schon viele Tricks kennt. Kann ich jetzt endlich weiterarbeiten?
Ja, natürlich, Constance. Ich wollte ja nur fragen. Sind Sie sicher, dass dies der Wal von Pacific Rowan ist?
Das ist Helmut Ahner, unser Captain Joy aus dem Roten Piraten. Mhm. Eigentlich fast zu positiv besetzt für diesen unsympathischen Slater. Aber er spielt es natürlich irgendwie gut. Und man merkt auch, dass Ahner dann, selbst wenn er unsympathische Charaktere spielt, immer dann noch so was Positives mitschwingen lässt. Und was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil bei dem Slater weiß man ja auch nicht von Anfang an, ist das jetzt eigentlich ein Guter oder ist das ein Bösewicht? Und ich finde, er passt doch irgendwie auch sehr, sehr gut. Und warum wurde er besetzt? Er hatte jetzt nicht unbedingt eine Glatze, aber er war so ein bisschen fülliger. Und das passt eigentlich ganz gut hier zu dem Slater, zu dem Gegenspieler.
Genau, ich finde auch, dass Ahner das so ein bisschen aufmacht. Also da sind viele Deutungen möglich durch die Art, wie er spielt. Und man bleibt da so ein bisschen am Ball, ja. Was will der eigentlich?
Das, ja, man merkt, dass er ziemlich angespannt ist. Ja, ja. Natürlich, er möchte.
Genau, stimmt. Da ist so ein Druck. Richtig, da ist so ein Druck.
Man weiß nicht genau was.
Ja, das ist sehr genau. Schön. Ja. Kurz danach treffen sie dann auf den vermeintlichen Diego Carmel. Wir hören aber natürlich sofort, dass das Jürgen Thormann, also Donner, eigentlich ist. Und Thormann macht hier wieder seinen tollen generischen spanischen Akzent, so wie Señor Santora im Zauberspiegel. Da geht mir natürlich sofort das Herz auf. Und ist interessant, also wie Thormann da diese Unterschiede hantieren muss, ne? Also von dem Anrufer, ja, hier wieder absetzen.
Wunderbar knarzig, so Max von Sydow mäßig, wie er die drei Fragezeichen dann scheinbar nebenbei auf das Schwimmbecken von Slater aufmerksam macht. Das ist gut, das ist toll. Der mit der Falte unter dem Auge wird ja später noch wichtig.
Genau.
Und dann erfahren wir natürlich, dass das gar nicht der Vater von Constance war.
Richtig.
Durch nämlich Franz Josef Steffens, der in der letzten Folge ja noch der Tankwart war und hier jetzt keinen Diesel getrunken hat, sondern das Ganze jetzt mit einer Grete mehr im Mund spricht, nämlich als Fischer auf einmal und ein bisschen aggressiver ist.
Hey, was treibt ihr hier?
Nichts weiter, Mister. Wir haben nur mit Mr. Carmel gesprochen. Ist der wohl nicht verboten, oder?
Mit Diego Carmel? Willst du mich auf den Arm nehmen, du Lümmel? Diego liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er hat eine Lungenentzündung, weil er so lange im Wasser war.
Aber er war doch eben hier.
Unsinn, er ist im Krankenhaus und ringt mit dem Tode. Das weiß ich genau. Ich komme doch gerade von dort. Und nun verschwindet, oder soll ich euch Beine machen?
So, und dann so langsam aber sicher erfahren wir, was denn eigentlich dahinter steckt, ne? Apropos Slater und was für eine Motivation hat er eigentlich. Es geht also angeblich um ein Boot mit Schmugglerware, das gesunken ist, und Flucky soll dann beim Bergen dieser Ware und des Wracks helfen mit einer Videokamera auf dem Rücken. Bisschen schräg, dass das angeblich irgendwie lauter Taschenrechner sein sollen, oder? Das fand ich immer so ein bisschen komisch.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen so ein Downer. Ja, dann geht's jetzt plötzlich auch wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur um $15.000 pro Kopf und dann wirklich um diese lächerlichen Taschenrechner. Ja. Und das war ja jetzt nun auch schon 1985 nicht so der Bringer, oder?
Das stimmt.
Warum geht's jetzt hier um keinen geheimnisvollen Schatz? Irgendwas Mysteriöses? Nein, es müssen jetzt original verschweißte Taschenrechner sein.
Ja, ist ein bisschen komisch. Also
ich weiß nicht, das ist natürlich, hat mich jetzt nicht so abgeholt.
Nee, das stimmt schon. Also natürlich geht's ja dann eigentlich um Falschgeld, das wissen wir ja. Aber natürlich so als Motivation für das Abenteuer jetzt ist das schon. Das war immer so ein bisschen, ja, egal. Gut, komm, ja, wir schwimmen ein bisschen mit dem Wal rum. Das ist sehr richtig. Es wird dann sowieso, da stolpert auch ein bisschen der Plot oder vielleicht ist es dann auch die Inszenierung bisschen über die eigenen Füße, was so interessant ist, wenn sie dann wieder zu Slater kommen, der Mann mit der Falte, also Donner ist auch da, ein alter Freund ihres Vaters aus Mexiko und als Kind und auch jetzt hat mich das immer verwirrt. Ich fand es ein bisschen schräg, dass Donner nicht auch irgendwie anerkennt, dass er die drei Fragezeichen ja gestern bereits gesehen hat bei dem Bootsverleih und sich als Diego Carmel ausgegeben hat.
Ja, ja, absolut.
Das finde ich immer komisch, dass da keiner
genau, drauf der hat, genau, und das, warum sprechen die Donner im Beisein von dieser Konstanz auch nicht darauf an? Dass das der Kerl ist, der vorher so getan hat, sei es der Vater von Konstanz. Hätte man doch sagen können. Und Konstanz steht auch daneben. Also da fehlt's auch so ein bisschen. Da merkt man, dass es so ein bisschen wackelt in der Dramaturgie.
Dann lieber schnell in die Action-Szene. Vielleicht eines der Highlights aus der ganzen Folge. Denn da geht's jetzt richtig ab. Und zwar bergab.
Ist irgendwas nicht in Ordnung?
Konstanz, Sie fahren zu schnell. Ist etwas mit den Bremsen?
Ja, die Bremsen, sie funktionieren nicht.
Was?
Ja, ich trete ganz durch, aber es passiert nichts.
Oh. Aufpassen, da vorne ist eine scharfe Rechtskurve. Das schaffen wir nie. Wir knallen gegen die Mauer. Vorsicht.
Oh Gott, ich kann den Wagen nicht halten.
Ziehen Sie den Wagen nach links, nach links. Konstanz. Konstanz.
Die Mauer, ich komme nicht an der Mauer vorbei.
Das war knapp. Ich will erst mal aussteigen. Das ist ja nur ein kleiner Blechschaden.
Ein Glück, dass der Wagen sich gedreht hat. Ich dachte, der kippt um. Ja,
das haben Sie toll gemacht, Konstanz.
Danke.
Wie ein Profi.
Kompliment.
Frau Peter, was ist mit euch? Seid ihr in Ordnung?
Ja, was ist? Alles okay?
Keine Sorge, ist alles klar.
So, zumindest nach hinten raus ist hier ordentlich Temperatur drin. Ich finde, das machen eigentlich alle ganz gut. Ich finde es auch interessant, dass Heidi Schaffrath hier in dieser Panik fast wie Reinhild Schneider klingt. Die atmet auch so ein bisschen ähnlich.
Ja, das stimmt.
So,
du hast total recht. Ja, genau.
Das ist echt abgefahren. Musste ich kurz nochmal nachgucken. Hä, Moment mal, das war doch Heidi Schaffrath, ja. Genau, und die Action-Szene ansonsten, ja, ist am Anfang so ein bisschen, hat man das Gefühl, es geht nicht so richtig zusammen, was ihr da im Studio gemacht habt und wie die Sounds dann funktionieren, oder?
Ja, die Sounds kommen dann eigentlich wirklich schon zu früh. Ja. Ne? Also die Reifen quietschen in den Kurven und das passiert dann mehrmals und dann sagt Peter irgendwie, Konstanz, sie fahren zu schnell. Also das merkt man ja auch. Es ist nämlich in Wirklichkeit so, dass Peter nämlich, glaube ich, gar nicht vorne sitzt, sondern hinten sitzt. Aber es ist jetzt auch egal. Ich finde, dass wir das beim dunklen Taipan eigentlich auch ein bisschen besser gemacht haben, was so Autocrashs angeht. Zumal man hier hinten auch keinen Aufprall hört und keinen richtigen Crash. Mhm. Und dann wird dann eigentlich auch gleich wieder gelacht und alles wird so ein bisschen runtergebogen. Was so ein bisschen schade ist, weil man sehr viel von der Dramatik verschenkt gegen Ende.
Das stimmt. Und was mir immer wieder auffällt, wenn in Hörspielen Autoverfolgungsjagden oder Auto-Action inszeniert werden soll, wenn man das nicht direkt auf die Szene baut, so wie wir es auch mit dem Taipan gemacht haben. Da hat unser Sounddesigner ja wirklich genau für die Beats, die wir für die Szene gebraucht haben, die Sounds designt. Dann läuft das Spiel oft auseinander. Dann hast du diese vorgefertigten Sounds, die aus Libraries kommen oder so. Und die haben ihre eigene Dynamik, ihre eigene Dramaturgie. Und dann passt das oft nicht immer so. Dadurch fällt es manchmal so auseinander. Und das ist natürlich ein bisschen hier auch das Problem, dass man dann vom Spiel einfach gleich wieder ins Lachen
weitergeht. Du darfst es eben wirklich nicht in einer Soße durchlaufen lassen, weil du musst eigentlich so einzelne kleine Bausteine haben, die dann immer dann eingesetzt werden, wenn bestimmte Cues kommen. Und das war ja bei dem dunklen Taipan so, dass ich dann genau bei dieser Szene dann auch noch der Vorhang nach vorne geschoben hat, der schloss sich dann und ich weiß noch, wie wir da rumgebastelt haben, dass es dann wirklich passt, dass mit dem Crash dann in dem Augenblick der Vorhang zu ist. Und da achtest du natürlich dann auch immer auf bestimmte Geräusche, die kommen. Ich weiß noch, dass wir dann immer wussten, jetzt kommt der Clash, jetzt kommt hier das Geräusch und jetzt kommt nochmal der Tusch und jetzt muss der Satz kommen. Das war immer sehr spannend. Wie wird es denn diesmal? Aber dann irgendwann hatte man den Dreh raus. Es ist natürlich jetzt hier beim Hörspiel was anderes, weil du spielst es ja erstmal ohne Geräusche und die Geräusche werden dann ja nachträglich eingefügt. Deswegen muss man sich dann mit den Geräuschen eigentlich auf die fertige Sprache setzen.
Du hast mich da auch erinnert, der Taipan-Vorhang, das war, glaube ich, auch einer der einzigen Ausraster, die ich mal hatte bei der Probe, als dieser Vorhang nie funktioniert.
Du hast dich wahnsinnig aufgeregt.
Und ich wirklich laut geschrien habe. Ich habe, glaube ich, die Worte verwendet, wo bleibt denn der Vorhang? Was mir nicht ganz klar war, dass ich das Mikro noch in der Hand hatte. Ich hatte das Mikro noch vor dem Mund und es ging. Da habe ich euch ein bisschen erschreckt, glaube ich.
Ja.
Aber es war nicht ohne diese Szene.
So kann ich gar nicht.
Genau, was ist denn mit dem Kai plötzlich? Nee, aber ich finde es auch toll geworden und das ist gerade mit dem Timing des Vorhangs ist es einfach so schön auf Pointe dann.
Ja.
Genau. So, und jetzt passiert hier im Superwahl was mich jetzt beim neuen Hören auch nochmal überrascht hat, denn plötzlich erleben wir Alfred Hitchcock wieder als handelnde Figur.
Ah, Justus, ich habe einiges erfahren, nur weiß ich noch nicht, wie das zu euren Ermittlungen passt.
Bitte sagen Sie mir, was es ist, Sir.
Also hör zu. Ich habe gerade mit Mexiko telefoniert. Kapitän Diego Carmel und Oscar Slater waren am 10. Februar im Hafen von La Paz. Das Boot lag 2 Tage im Hafen und legte am 12. Februar wieder ab.
Vielen Dank, Mr. Hitchcock. Dann ist mir einiges klar. Captain Carmels Boot ist am 17. Februar gesunken. Es war also auf der Heimfahrt, als es in das Unwetter geriet und sank.
Richtig, Justus.
Ja, also ich finde das ja immer toll, ne? Passetti als handelnder Hitchcock nochmal. Habt ihr das dann auch geixt?
Ja.
Also hat er das selbst gemacht oder kannst dich da noch... Nee, ihr habt den ja nie erlebt. Genau, dann muss er das auch separat aufgenommen haben, ne?
Nein, wir haben den ja nie getroffen. Das ist ja wirklich... Nein, das ist alles separat aufgenommen worden. Ja, teilweise dann auch gar nicht in Hamburg, sondern, das habe ich ja schon mal erzählt, in München. Da ist ja Frau Körting extra immer nach München gefahren, um Passetti vor Ort aufzunehmen, weil er da gewohnt hat. Aber wir haben ihn nie gesehen und auch selbst diese Sequenzen, die ja auch nur übers Telefon laufen, deswegen war es auch nicht so notwendig, das zusammenzuspielen, die haben wir auch geixt.
Ja, ich bin jetzt dann auch nochmal drüber gestolpert, weil ich mich natürlich daran erinnert habe, wie wir im Narbengesicht mit Christian Rodenwald lang und ausführlich darüber gesprochen haben, dass Hitchcock ja dann ausgetauscht wurde oder quasi rausgeblendet wurde aus der Serie nach seinem tatsächlichen
Abschied.
Plötzlich ist er wieder da und da hat mir jetzt Christian aber auch nochmal kurz geholfen, als wir uns da ausgetauscht haben jetzt über den Superwahl und der sagte, ja, Hitchcock ist ja nur in der ersten Auflage vom Narbengesicht in Deutschland tot. In den USA ist er nicht wieder auferstanden, sondern wirklich tot. Dort im Original bekommen sie im Vorwort dann die Hilfe und im Plot von Hector Sebastian. Genau.
Ja.
Das wurde aber von Cosmos nicht zu Albert Hitfield übersetzt, sondern die haben dann wieder Hitchcock draus gemacht und so ist er dann auch hier im Wahl gelandet. Also es hängt schon irgendwie zusammen.
Zum Glück.
Ja, ich finde es auch toll. Genau, das wäre wirklich schräg gewesen dann mit Passetti irgendwie in einer anderen Rolle. Aber
das hätte auch gar nicht
schöne kleine Nummer.
Ja, genau. Ja.
Nee, ist sehr schön.
Ja. So. Jetzt merkt Peter im Hörspiel wohlgemerkt, dass er keinen Sauerstoff mehr hat und das merkt er an Deck, was so ein bisschen mau ist. Im Buch ist das alles ein bisschen dramatischer. Da merkt man nämlich jetzt auch, warum der Wal ein Superwal ist. Es ist nämlich so, dass Peter mit seiner Flasche ins Wasser springt und erst im Wasser wird ihm bewusst, dass er keinen Sauerstoff
mehr hat. Das ist natürlich
dramatisch. Er ist wirklich kurz vorm Ersticken.
Okay.
Und dann kommt Superwal Flucky und der rettet ihm das Leben und bringt ihn an die Oberfläche zurück.
Wow.
Und das frage ich mich eigentlich, warum man das im Hörspiel nicht gemacht hat, weil das wäre ja toll, wenn man das akustisch hätte machen können, dann nochmal irgendwie mit der Nasenspülung, mit den Geräuschen und dann mit dem Blubbern von dem halb ertrunkenen Peter. Das hätte irgendwie, glaube ich, ein gutes Bild ergeben. Konnte man dann wahrscheinlich aber nicht machen, weil man die Zeit auch gar nicht so hatte.
Ja, unter Wasser ist halt immer schwierig mit dieser Spannung. Ne? Das haben wir ja schon mal besprochen, mit Tauchen und so. Also wenn zu viel unter Wasser spielt, wird's ja dann kritisch. Hätte dann jemand vom Boot beschreiben müssen.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, oder das hätte ja auch Passetti machen können.
Ja,
dramatisch beschreiben lassen können von Passetti. Und dann hörst du vielleicht noch die blubbernden Geräusche vom Wal und von Peter. Dann atmet Peter ganz schwer, als er dann auftaucht. Also das hätte ich gut gefunden. Und es wäre wirklich auch nochmal eine Motivation gewesen, diesen Superwal zu etablieren, der dann eben auch wirklich Fähigkeiten hat, die man so von ihm gar nicht erwartet.
Okay.
Das wäre gut gewesen, aber man hat darauf verzichtet. Ja. Denn jetzt geht es auch relativ schnell zum Strand.
Bob hatte das Tonbandgerät ins Wasser gelegt und den Wal mit dessen eigener Stimme angelockt. Als das Motorboot den Strand erreichte, hielt Bob die Metallkassette bereits in der Hand.
Da ist Bob! Der Wal hat ihm die Kassette gegeben.
Fantastisch. Endlich.
Da ist ja auch der Wal. Er bleibt in Ufernähe.
Los, aussteigen. Na los, Bob, gib mir die Kassette.
Vorsicht, Mr. Slater. Sehen Sie, da drüben bei der Düne ist ein maskierter Mann. Er hat einen Revolver.
Und er kommt auf uns zu.
So, und jetzt taucht Donner Tormann am Strand auf. Und da ist es im Buch auch anders. Da greift Flucky sogar Donner an und macht ihn unschädlich. Aha. Also der drückt ihn wirklich, der Donner steht dann nämlich im Wasser, weicht so ein bisschen zurück. Also Bob versucht ihm zu entkommen, geht dann auch selbst ins Wasser. Ja. Und dann stehen beide im Wasser, Donner und Bob. Und dann kommt Flucky und drückt Donner dann auf den Grund des Bodens und auf den Sandboden im Wasser und erstickt ihn fast. Also okay, da kommt er dann auch nochmal Bob zu Hilfe.
Ja, das ist natürlich wirklich, weil das wäre auch toll gewesen, das im Hörspiel zu inszenieren. Das hätte man ja machen können, dann mit allen Beteiligten aktiv und hätte Passetti gar nicht so viel erzählen müssen. Okay, so langsam verstehe ich, was du meinst, Andrea. Der Buch Flucky ist wirklich ein super Buch.
Ich finde die Atmosphäre finde ich eigentlich auch gut. Ich merke das jetzt auch wirklich, dass die Atmosphäre und die Stimmung gut ist. Aber du musst dann die Titelfigur, die musst du dann herausheben. Da musst du dann wirklich die Eigenschaften und die Charaktereigenschaften von diesem Wal auch so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Sonst fragst du dich, was hörst du hier eigentlich?
Ja, genau.
Kann ja nicht so sein, dass der Wal nur deswegen super ist, weil er mit einer Kamera dann irgendwann durch die Gegend schwimmt und Bob ihn dann mit seiner eigenen Stimme zum Strand lockt.
Das stimmt.
Weil er da irgendwie mit Tintenfischen steht oder so. Aber
gut, so ist es hier und im Hörspiel.
Es kann ja nicht jeder der Superpapa sein.
Nein, genau. Und im Hörspiel hier ringt dann also Peter Donner den Revolver ab und man merkt so langsam in dieser Kiste mit in dieser Metallkiste muss irgendwas Besonderes drin sein. Und dann kommt Kommissar Reynolds grundentspannt mit offenem Hemd und einem Glas Scotch in der Hand angeschlendert und nimmt die ganze Nummer ab. Ich habe mich da auch wieder sehr gefreut. Ich finde diese Vorstellung immer so lustig, dass Horst Frank da zu Frau Körting ins Studio kommt, nur diese Stichwortsätze sagen muss. Lass mal hören, Justus. Nun, Mr. Donner, was sagen Sie dazu?
Und das ist ja. Und das ist wirklich ja irre, weil er ist ja wirklich nur noch für diese paar Sätze ins Studio gekommen. Denn das, muss man jetzt auch sagen, ist wirklich der letzte Auftritt von Reynolds. Richtig. Der letzte Auftritt von Horst Frank. Dann wird im Automarder wird Reynolds noch einmal von Günter Flesch gesprochen, unserem Radulescu aus der Flammenden Spur. Und ab dem höllischen Werwolf ist es dann Wolfgang Dreger. Das Problem ist, dass Horst Frank dann ab dieser Zeit, also jetzt hier um diese Zeit, als wir diese Folge aufgenommen haben, dann wirklich Probleme bekam mit seinem Gebiss und dann wirklich leider auch nicht mehr richtig sprechen konnte. Also hatte richtig schwere Operationen und es ging dann nicht mehr. Und da geht jetzt eigentlich auch eine Ära zu Ende. Eine große Ikone tritt ab, Horst Frank. Und das Tolle ist ja, der war ja auch wirklich, das habe ich ja schon mal erzählt, auch mit uns immer wahnsinnig gerne im Studio. Also auch Szenen, die man hätte X'en können, weil er ja nie so eine große Rolle hatte in den jeweiligen Folgen. Er hat dann immer gesagt, ja, da komme ich jetzt eben vorbei und spiele das mit den Jungs zusammen, weil er natürlich auch als Schauspieler eben nicht einfach nur da seine Sätze runternudeln wollte, sondern brauchte seine Ansprechpartner, selbst wenn es nur 3, 4, 5 Sätze waren. Und das war eben auch wirklich für uns toll, ihn dann auch immer dabei zu haben. Auch nochmal, was ich jetzt vor kurzem erfahren habe, der hatte übrigens auch ganz lange eine Farm in Afrika. Der hatte neben der Farm von Hardy Krüger in Tansania eine Farm. Und der hat da 5 oder 6 Jahre lang gelebt, musste dann aber aufgrund der politischen Unruhen und Wirren in der Zeit dann das Land schlagartig verlassen und auch seine Farm verlassen. Und hat darüber mal in einer NDR-Talkshow gesprochen, kann man sich im Netz auch angucken. Da sieht man eigentlich fast eins der letzten Interviews von Horst Frank. Und da hört man schon, dass er natürlich eben nicht nur Probleme mit den Zähnen hatte, sondern auch vielleicht mit dem einen oder anderen Dornkart. Ja. Aber trotzdem ein toller, toller Typ, ein Urgestein des deutschen Films und eben auch wirklich für uns eine extrem wichtige Figur. Ja. Neben Passetti eigentlich wirklich eine ganz, ganz wichtige Stimme im Drei-Fragezeichen-Kosmos.
Absolut. Und auch wenn es natürlich nicht geplant war hier in dieser Folge, finde ich, ist es irgendwie ein schöner Abschied für den Horst Frank Reynolds, ne? Wenn er sagt, gut gemacht, Justus, ausgezeichnete Arbeit. Und Justus bedankt sich nochmal, danke, Herr Kommissar. Ja, auch, ja. Das ist übrigens auch das Verdienst von meinen Kollegen Bob und Peter. Das wird ja sonst auch nicht erwähnt. Und man hat das Gefühl, die hauen sich nochmal gegenseitig so auf die Schultern, bevor dann der Horst Frank den Strand abwandert.
Ja, ne? Aber was auch nicht so geschrieben war.
Ja,
also
ja.
Es war nicht auf den Abschied geschrieben, weil man das nicht wusste. Man dachte, naja, in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge oder wann er dann auch wieder dran ist. Er hat nämlich, glaube ich, jetzt etwa eine etwas größere Pause. Mhm. Also Reynolds taucht wirklich erst später auf, habe ich ja gesagt, im Automarder. Mhm. Man wusste das nicht. Man dachte, er kommt beim nächsten Mal und in der Zeit zwischen Superwahl und Automarder ging es ihm dann stimmlich einfach wirklich so schlecht, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat.
Das Geld ist beschlagnahmt. Mr. Donner und Mr. Slater, Sie beide begleiten mich ins Polizeipräsidium. Gut gemacht, Justus. Ausgezeichnete Arbeit.
Danke, Herr Kommissar. Aber es ist nicht allein mein Verdienst, sondern auch das meiner Kollegen Bob und Peter.
Natürlich. Auch euch beiden. Vielen Dank.
Deshalb finde ich, wir sollen jetzt alle, wenn diese Folge zu Ende geht, hier unsere, was sie jetzt tut, nochmal Horst Franks großen Hit »Meine Zeit mit dir« anhören. Meine Zeit mit dir ist wie ein Sommerwind, oh. Andreas. Und auch mit Horst Frank. Danke an den großen Kommissar Reynolds, Horst Frank. Und wir verabschieden uns damit und hören uns bald wieder. Macht es gut, ihr Lieben.
Ciao. Podcast mit Pech und Pech.